Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Extra-Ausgabe meines Podcasts Vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und? Heute möchte ich euch Teil 2 des Gespräches mit Gudrun Tönnes präsentieren. Letzte Woche hat Gudrun uns den Beginn ihrer Geschichte sehr eindrücklich und eindringlich geschildert. Ihre Erschütterung in frühen Lebensjahren, ihren langen Weg durch und mit der Psychiatrie und von ihrem festen Ziel, Ergotherapeutin zu werden, aber vor allem von ihrem ganz eigenen Weg der Emanzipation. In diesem zweiten Teil heute wird sie uns erzählen, dass ihr Weg der Genesung noch lange andauert. Sie ganz gehörig viel Eigenverantwortung dabei übernahm, die eigentlichen Helferinnen in dieser Zeit keine wirklich wichtige Rolle spielten und wie erfolgreich sie die Klippen des Systems umschiffte. Und schließlich, wie sie als Ergotherapeutin viele Jahre in Institutionen gearbeitet hat und sich dabei mit ihrer multiperspektivischen Erfahrung zu einer erfolgreichen Bildungsunternehmerin und zu einer festen Größe in der bundesrepublikanischen Szene der Peer-Bewegung und darüber hinaus entwickelt hat. Sie wird uns eine sehr interessante und vor allem sehr ehrliche Betrachtung des deutschen Psychiatriezirkus geben. Ja, und dann noch, welche Bedeutung Musik für sie hat. Viel Erkenntnis und Spaß beim Zuhören.
Ich habe auch tatsächlich ein triologisches Gespräch mit meiner Mutter und der Ärztin, als ich das Studium scheiterte und ich die zweite wirklich knallige Psychose hatte. Da war das dann für die chronischen, da war ich dann chronisch schizophren. Und dann gab es ein Gespräch mit meiner Mutter, wo die im Vorfeld dann auch sagte so, die wollen uns doch bestimmt nur die Schuld geben. Das ist typisch so aus heutiger Sicht, ne? Ja, und dann war meine Mutter da und die Ärztin sagte, ja, am besten, die gehen jetzt in die Werkstatt für Behinderte. Und ich habe gesagt, nee, ich will Ergotherapeutin werden. Und dann sagte sie, nee, Ergotherapeutin ist nicht, sie können sich nicht abgrenzen und so. Und obwohl sie ja auch gut mit gestörten Menschen umgehen können, das hat das sie schon mitgekriegt. So. Mhm. Aber da war dann der Kompromiss für mich, eine Handwerksausbildung zu machen. Mhm. Also da war ich noch weit davon entfernt, Ergotherapeutin zu werden. Aber das war so etwas, was ich immer im Hinterkopf hatte. Bei meinem ersten Aufenthalt schon, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt alles ödet mich an, aber wenn ich irgendwie rausgehen kann und irgendwas Sinnvolles da machen kann, auch wenn ich mit der Ergotherapie dort gar nicht so zufrieden war. Ich hatte dann einen Ton, mit dem ich auf dem Zimmer oder auch im Raucherzimmer was machen konnte und was gestalten konnte. Und ich habe dann gemerkt, so, das ist für mich ein Beruf oder wäre für mich ein Beruf, wo ich was mit anfangen kann, weil ich das Gefühl hatte, ich nehme mein Leben da wieder in die Hand. Ja. Ne? Erstmal so. So im übertragenen Sinne, ich nehme etwas in die Hand, aber es hat auch etwas, ne, das schafft eine Handlungsebene. Ich wusste immer nicht, was Sozialarbeiter für mich tun können. Jetzt Klaus oder Sozialpädagogen. Auch Psychologen, die haben nicht wirklich was für mich getan, außer dass sie mal mehr oder weniger nett mit mir geredet haben. Und Psychiater, das war ganz kurios. Also auch eine Psychologin sagte zwar zu mir, nachdem sie einen Intelligenztest gemacht hat, an deiner Stelle würde ich jetzt Medizin studieren. Und Vollabi machen und Medizinstudien, aber die hat auch gar nicht gewusst, dass ich aus einem ganz anderen Hintergrund komme. Ich kam halt so aus der Unterschicht, so mehr oder weniger aus dem bildungsfernen Haushalt, das war für mich nicht so selbstverständlich. Und Ergotherapie passt auch wirklich gut so zu meiner handwerklichen Begabung, aber auch eben, ich glaube, ich kann mit Menschen auch gut. Ja, jedenfalls hat das dann noch ein bisschen gedauert. Die Ausbildung, die habe ich allerdings als Buchbinderin dann gemacht, aus dem Arbeitstraining heraus. Da gab es eine Arbeitstrainingswerkstatt und im Buchbinderbereich. Und da habe ich dann letztendlich in der Resi-Buchbinderei meine Ausbildung gemacht als Buchbinderin. Und ich habe einfach dadurch viel, viel Zeit in diesem klinischen Kontext verbracht, weil diese Buchbinderei, die war Institutsbuchbinderei und da arbeiteten Langzeitpatienten. Also wirklich Leute, die, wo man morgens, mittags, abends immer wusste, was die so für Texte sagen. Ne? Also, und ein paar Leute, die auch so aktuell im Arbeitstraining waren. Aber es war schon für mich eine große Herausforderung, von den ja, von den kollegialen Möglichkeiten, sich auszutauschen. Beim Ergotherapie- oder Arbeitstherapeutenteam war ich immer außen vor als Ex-Patientin oder noch Patientin. Und da gehörte ich zu den Handwerkern. Ja, okay, die waren so ein bisschen rustikal, die nahmen mich auch größtenteils ernst. Und eben nicht ernst genug, um, ne, mich als Frau anzugucken.
Ja,
Das fand
klar.
ich auch sehr angenehm im
Mhm.
Zusammenhang. Und die Patienten, mit denen war ich einfach nur. Und mit denen habe ich wirklich Ebenen gefunden, obwohl die immer den gleichen Text sagten. Und wir haben dann in Pausen Skat gespielt mit den Meistern, wir haben Kaffee für die gekocht. Ja. Ich habe die ein bisschen angeleitet und unterstützt. Ich habe mir deren Geschichten angehört. Da gab es eine Frau, die erzählte immer, dass sie vom Bauernhof kam, konnte mich kaum noch artikulieren, aber die erzählte immer wieder die Geschichte von ihrem Bruder, der sie weggebracht hat, weil er sie geärgert, weil sie ihn geärgert hat. Und da konnte ich mir so richtig vorstellen, so eine junge Frau als Magd auf dem Bauernhof funktioniert nicht so, wie das soll, ist da irgendwie überflüssig, wird vielleicht ein bisschen verrückt. Also die Biografien, die sich dann so auftaten, die waren dann auch traurig. Ne? Und mein Meister war jemand, der 40 Jahre dort insgesamt gearbeitet hatte und zunächst im Pflegebereich tätig war als Krankenpfleger. Und er wusste von Einzelnen noch wirklich, wie sie Insulinbehandlungen bekamen dass sie Elektroschock behandelt worden sind. Und der kannte deren Geschichte. Und ich fand das interessant, mit wie viel Respekt der die da auch behandelt hat. Also das war für mich schon faszinierend. Das war so einer von den Handwerkern, die auch tatsächlich nur auch Geist hatten. Die man sich auch über Literatur, und das kann die Bücher nicht nur von außen, ne? Also ja, zumindest durch Buchbinder. Der hatte schon auch Herz. Ne? Und ja, ich fand auch die anderen Handwerker dort auch sehr, sehr interessant. Ich kann mich noch erinnern, dass ich eine Marionette gemacht habe für den Meister, der so aussah wie er. Ich habe den Kopf gemacht, die haben dann die Kleider genäht, da die Schneider und die Küche gemacht, der Schuster, und gab es ja alles, Polsterer. Und das ist schon irre, wie so ein kleines Dorf eigentlich ist. Das
Ja,
war schon
klar.
klar. Und ich habe mich da auch auf eine Art und Weise auch heimisch gefühlt. Ja, jedenfalls mit der Ergotherapie-Ausbildung, das hat noch ein bisschen gedauert. Ich habe dann eine Stelle angetreten, nachdem ich die Ausbildung gemacht hatte. Ich bin auch ganz bewusst in die Schule gegangen, in die Berufsschule, weil das einfach ein Stück normales Leben war. Ich war da zwar die Oma für die, ne? Ich war die Älteste, mit 30 Jahren war ich fertig als Buchbinderin, oder gut 30 Jahren. Und dann habe ich eine Stelle gekriegt, auch über eine Kollegin, die ein bisschen später einen Abschluss machte. Das war die Tochter von einem Buchbinder und der hat einen Betrieb. Und dann wurde ich dort angestellt. Das war eine Einrahmerei und Buchbinderei, angelehnt oder angeschlossen an eine Galerie. Und das Fatale war, dass es in der Familie schon zwei psychisch kranke Menschen gab, nämlich die Tochter, die mich mit vermittelt hatte, und einen Sohn, der aber ganz weit weg war. Und die Mitarbeiter hassten dieses Thema. Also den Kollegen war sowohl die Tochter verhasst, weil die nur ab und zu kam mal und aus ihrer Sicht dann die Chefin spielte, als auch überhaupt das Thema. Dann bin ich da auch erstmal nicht mit rausgekommen mit diesem Thema und wurde aber irgendwie haben die dann Selbstlust für manche Menschen. Ich hatte eben nicht so ein Erlebnishorizont. Ne? Ich war fertig, wenn ich von der Buchbinderei kam. Und ich hatte immer von meiner Ärztin gehört, denken Sie immer daran, Sie sind unser Paradepferd. Also im Sinne von Vorzeigemodell. Und aus heutiger Sicht muss ich mich kaputt lachen, dass ich, ne, weil ich eine Ausbildung machen konnte als Buchbinderin und dann da irgendwie Fuß fasste, war ich ein Paradebeispiel für jemanden, der Schizophrenie hatte. Das ist aus heutiger Sicht schon sehr, sehr traurig. Und auch missachtend. Die eine Kollegin habe ich dann so lange gelöchert, bis ich zugegeben habe, dass ich psychisch krank bin und Medikamente nehme. Und dann ab da war alles vorbei. Also ich konnte keine Fragen mehr stellen. Ich hatte den Eindruck, die passen auf mich auf. Aber ne, wenn ich irgendwas fragte, dann sagte die so, wie wir es so immer machen. Ich konnte nichts recht machen. Und ich kam immer verzweifelter nach Hause, weil ich ich wusste nicht, wie ich das ändern sollte jetzt. Oder? Ich konnte nicht schneller werden, ich konnte nicht genauer werden und schon gar nicht beides gleichzeitig unter den Medikamenten. Ich konnte mich auch nicht irgendwie mit Smalltalk retten und mit politischen Themen. Ich war damals ganz außen vor. Ich habe wirklich nur meine Arbeit gemacht und abends mich ausgeruht und hatte ein paar Leidensgenossen, so als Freunde, mit denen ich mal spazieren gegangen bin. Wenn noch Essen geguckt und das war's, ne? Oder war noch bei meiner Familie dann am Wochenende. So ganz typisch, wie das bei vielen psychisch kranken Menschen auch ist, ne? Die chronisch psychisch krank sind und vielleicht, also der Erlebnishorizont, das Umfeld, das Netzwerk, das war nicht so dolle. Und dann habe ich immer mehr geweint, kam zu meiner Ärztin und die sagte auch dann, ja, Sie wissen ja, wenn Sie zu dünnhäutig sind, ich war so compliant, dann nehmen Sie mehr ein. Und ich nahm mehr ein und ich wurde nicht dickhäutiger, sondern dünnhäutiger. Und das war auch wieder so ein Punkt, wo ich auch gesagt hätte, wenn das so weitergegangen wäre, hätte ich auch dem Leben Ende gesetzt, weil es für mich so keinen Sinn hatte. Ne?
Auch neben der Erfahrung, die du gemacht hast, wie ich ja schon am Anfang sagte, auch eben leidvollen Erfahrungen, aber auch dieser praktischen, also Ausbildung, diese praxisbezogen war, dass das so eine gute Kombination war für zum Beispiel Genesungsbegleiter auszubilden.
Ja, also ich bin ja nie Genesungsbegleiter geworden, aber als ich Ergotherapeutin wurde, also erstmal, wenn du eine Ausbildung machst, also ich machte eine Ausbildung als Ergotherapeutin, war ja gescheitert auf dem ersten Arbeitsmarkt mit Buchbinderei und ich traute mich ganz lange nicht, diesen Wunsch, Ergotherapeutin überhaupt an meine Sozialarbeiterin dann heranzutragen. So nach dem Motto, die sagt ja dann auch wieder so Sachen. Und irgendwann habe ich mich dazu durchgehoben, aber dafür habe ich 3 Jahre gebraucht und die wollte mich dann eigentlich immer unterbringen in anderen Betrieben mit dem Behindertenstatus. Aber ich habe mir vorgestellt, mit dem Behindertenstatus im Handwerksbetrieb mit einer psychischen Behinderung, das willst du nicht. Ne? Wollte ich nicht. Ne? Und das habe ich auch wieder einem Kollegen, Leidensgenossen zu verdanken, der dann irgendwann zu mir sagte, so, du, die arbeitet doch für dich. Du musst ja genau das sagen, was du willst. Und ich habe damals, weil ich wusste, die handeln nicht immer runter, habe ich gesagt, Frau so und so, ich möchte gerne Kunsttherapeutin werden. Und dann hat die gesagt, ne? Hat sie wirklich gesagt, was ich mir bestenfalls vorstellen kann, ist, dass sie Arbeits- und Beschäftigungstherapeutin werden. Aber ne, dann auch mit der Einschränkung, sie können diesen handwerklichen Teil, den können sie sehr gut, aber wenn sie in einem Team arbeiten, spätestens dann werden sie merken, dass sie anders strukturiert sind. Das habe ich auch eine Weile mit mir rumgetragen. Ne, das hat dazu geführt, dass ich in den Teams, wo ich war, dann offen mit meiner Erfahrung umgegangen bin und auch immer versucht habe, Dinge zu klären. Also das hat mir eigentlich einen positiven Schub gegeben, nach dem Motto, da wollen wir doch mal sehen. Aber in der Situation war es auch wieder so, ja, Killerphrase, sage ich immer.
Ja, ja, ja.
Und dann schon alleine dieser Satz, was ich mir bestenfalls vorstellen kann, habe ich auch ein paar Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das mit dem Vorstellungsvermögen der damit zu tun hat und nicht mit mir.
Ja, ja.
Und das ist schon ein geflügeltes Wort auch bei einem. Ja, und als Ergotherapeutin muss ich sagen, in der Ausbildung war es tatsächlich so, ich habe mich vorgestellt in der Runde mit 3, 4 anderen Bewerbern vor der Geschäftsführung, Kursleitung, Schulleitung und habe dann erzählt von meiner Erfahrung und dass ich sehe, dass diese Erfahrung mit Psychiatrie und mit Diagnose, dass das ein Gewinn ist und dass ich den mit einbringen möchte in meine Arbeit. So habe ich das so gesagt. Und so saß jemand neben mir, der sagte, ja, ich habe das und das erlebt und da habe ich einen Knacks bekommen und da habe ich gemerkt, was der Unterschied ist. Und den habe ich jetzt auch später in der Ausbildung nicht gesehen. Nein, das ist auch etwas, wo ich sehe, so, das ist manchmal, ne, wie reden die Leute, wie rede ich über meine Erfahrung? Und das stellt mich da als Experten dar und das stellt mich als Betroffenen dar.
Wo hast du denn deine Ausbildung gemacht?
Habe ich in Münster gemacht, hier bei der Timmermeisterschule. Und ich hatte ja das Glück, sag ich mal so, dass in der Buchbinderei zum Beispiel waren immer mal wieder Praktikanten, von der Timmermeisterschule oder auch von der anderen Schule. Und dann konnte ich auch schon fast vergleichen, wie ist die Schule, wie ist die andere Schule. Und ich wusste um Probleme, die man haben konnte. Ich wusste darum, dass man sich vieles selber erarbeiten muss. Ich wusste auch darum, dass sie dann immer auf den letzten Drücker alles lernen mussten, wieder nach dem Praktika, ein halbes Jahr dann noch. Die machen ja ein Jahr Praktikum, erstmal ein Jahr Theorie, dann ein Jahr Praktikum und dann nochmal ein Jahr, wo sie dann in die Prüfungsphase gehen. Mhm. Und da habe ich mir dann überlegt, dass ich ein schlaues Kerlchen sein würde und alles so lernen würde, dass es sich nachhaltig bei mir festsetzt. So. Also, dass ich es nicht zweimal lernen muss, sondern ne, also nicht so examensrelevant oder prüfungsorientiert, sondern eher so prozessorientiert, und das kam mir auch sehr entgegen. Und ich habe natürlich auch in der Ausbildung, es gibt erstmal viele Umschüler in so einer Ausbildung, und es gab auch einige Menschen, die betroffen waren. Ich habe heute noch eine Freundin bis heute, die Ex-Junkie ist und auch mit einer Forensik-Erfahrung, mit der ich noch einmal sehr, sehr befreundet bin, die sich damals aber nicht geoutet hat. Ich habe im zweiten Semester, ja, das bei vielen war das auf der Kennenlernparty, die war so mit anderen Schulklassen, also mit den Parallelklassen zusammen. Da kam dann einer auf mich zu und sagte, du, ich weiß was. Ich sage, ja, was weißt du denn? Ja, du warst ja selber in der Psychiatrie. Ich sage, ja und? Ja, die Schulleitung weiß das auch, die Kollegen dürfen das auch wissen, ne, was sonst. Das war so einer, der hat ein Vorpraktikum gemacht und hat eine Ausstellung von mir besucht. Und dann hatten meine Kollegen da in der Arbeitstrainingswerkstatt, hat dem erzählt, dass ich selber auch betroffen war und so weiter. War jetzt auch nicht schön. Aber so kriegt man immer wieder so Stolpersteine. Ne? Hat man immer wieder gekriegt. Oder ich kriegte dann auch zugetragen von einer anderen Kollegin. Ne? Dann sagten die, dann machen die solche Ausbildungen und dann werden die wieder krank. Also da habe ich so einige Sachen dann noch gehört. Ja, ich habe die Ausbildung, die habe ich ziemlich gut gemacht. Also ich habe dann am Ende, dachte die Schulleitung, ich hätte den besten Durchschnitt. Und da war ich auch ein bisschen stolz drauf, von 60 Schülern den besten Durchschnitt zu haben. Und ich war Streber, ne? Also ich war nicht so besonders beliebt, außer ich konnte was erklären. Ich hatte etliche Leute, die zwischendurch eingebrochen sind, erlebt auch in der Klasse. Also auch in dem Bereich sind viele Menschen, die auch nicht nur körperlich brüchig sind und deswegen ihre Umschulung machen, sondern die auch zum Teil seelisch was auf dem Buckel haben. Und ich finde auch da in dem Zusammenhang, es hat sich keiner irgendwie jetzt so zu mir gesellt oder zu mir gestellt, als ich gesagt habe, so im zweiten Semester habe ich gesagt, jetzt kommt Thema Psychiatrie. Ich möchte nicht immer von jemandem erzählen, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Ich sage jetzt mal, ich habe selber Psychiatrieerfahrung und Erfahrung mit verschiedenen Diagnosen und ich kann da einiges zu sagen und ich werde es auch tun. Und dann konnte ich so förmlich sehen, wie so einige Schubladen runtergingen. So Rollladen. So Schubladen auf und Rollladen runter. Nein, ich habe tatsächlich viel Arbeit investiert in diese Ausbildung. Ich war hoch motiviert, das glaubt man. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich bei den Genesungsbegleitern, zumindest bei den meisten hält sich das auch, was ich da erlebe, so eine hohe Motivation, jetzt etwas anzustreben, wo sie etwas aus ihrer Erfahrung machen. Und für mich ist es tatsächlich so gewesen, dass ich in erster Linie Ergotherapeutin werden wollte, um mit meiner Erfahrung zu arbeiten. In der Gerontopsychiatrie in Münster, hier tatsächlich, was sich nicht vermeiden ließ, nochmal in die Klinik zu gehen. Und ich hatte ein ganz bemerkenswertes Praktikum, das ist schon eine eigene Geschichte fast wert. Das war in Herten im Suchtbereich. Und ich kriegte vorher gesagt, es kann sein, dass du deinem Ex-Sort begegnest. Und es ist dann auch tatsächlich so gekommen, dass der dann im Laufe meines Praktikums dort wieder zurück überwiesen wurde und ein großes Tohuwabohu war auf der Station. Und ich sagte dann meiner Anleiterin, du, ich kenne den. Und die sagte dann, der wird dich nicht erkennen. Und dann sagte ich, ich kenne den gut. Und die sagte, der wird dich nicht erkennen. Ja, ich war mit dem zusammen. Ah, der wird dich nicht erkennen. Also ich blieb einfach dabei und es gab auch keine Handhabe irgendwie so. Da in besonderer Weise jetzt Rücksicht drauf genommen zu bekommen. Und ich habe dann einfach versucht, was gegen und habe den anderen Patienten behandelt. Der hat mich natürlich erkannt. Aber ich hab gelernt, dann da auch sehr professionell mit der Situation umzugehen. Ich habe den angesprochen, jeden anderen Patienten. Wir haben nie irgendwie darüber gesprochen, dass es irgendwas gibt da. Mein Kollege, der auch Praktikant war, der wusste das. Ich bin sogar ganz am Ende mit ihm auf sein Zimmer gegangen und habe da seine Aquarelle aufgemalt, aufgehangen von Segelschiffen. Und er wollte, er hat immer versucht, eine Rückkopplung zu mir zu machen. Irgendwann fragte ihn mal, was haben Sie denn da am Ellenbogen so, ne? Und dann war das so, als wenn er mir einen Hinweis geben wollte, dann sagte er so, da bin ich gestürzt. Auf dem Schiff, auf dem Schädel. So als wenn er. Das war sehr, zum Glück gibt das ja Verhalten. Es war für mich eine schwierige Situation, weil ich befürchtet habe, wenn er versteht, in welcher anderen Situation ich jetzt bin als er. Und er hatte mich das letzte Mal, glaube ich, dann mich in der Psychiatrie besucht. Dass er mir was tun würde. Da hatte ich schon auch zwischendurch Angst vor. Und dann habe ich auch immer so einen Abstand gewahrt. Aber es war schon irre, ne, dass einem sowas begegnen kann. Ne, bloß.
Ja, aber
war für mich auch nochmal eine Möglichkeit, da abzuschließen. Ja, da war ich dann Ergotherapeutin und dann habe ich mich beworben und war ein halbes Jahr in der Klinik, wo ich selber Arbeitstraining bekommen habe. Und ja, das war nicht lustig, weil dort hat man mir dann alle möglichen Bereiche zum Vertreten gegeben, außer der Buchbinderei, die brauchte nicht vertreten zu werden. Die haben mir alle möglichen unliebsamen Arbeiten gegeben, ich musste Springer sein und immer den langen Freitag machen und ich sollte immer mittags die Leute aus dem Brunnenverbund dann mit Essen versorgen, was eigentlich vorher reihum umging. Und ich habe einen wohlmeinenden Kollegen gehabt, mit dem ich zusammenarbeitete, den ich unterstützen sollte. Der hatte einen Aneurysma-Riss gehabt und ich kannte das schon von ganz früher noch, als ich noch in der Weltstadt arbeitete. Und der hat mir gesagt, Gudrun, ich habe dich gerne hier, aber du kriegst hier kein Bein an der Erde. Der Leiter von der Arbeitstrainingswerkstatt hat mir dann so nach einem halben Jahr gesagt, ja, ich wollte mal sehen, wie sie hier so laufen. Dann fragte ich irgendwann nach meinem Zeugnis und dann sagte ihm, wie man ja vielleicht in der Krankenakte gelandet. Das war krass, das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich Leuten rate, nicht dahin zu gehen, wo sie in Anführungszeichen groß geworden sind. Das ist vielleicht ein bisschen übertragen von der einen Geschichte auf andere.
Naja, aber die Geschichten hört man ja häufiger. Also
und es funktioniert trotzdem auch immer mal wieder, aber es gibt tatsächlich auch die Leute, die bleiben, die braven, lieben Kalfaktoren, die einen Schulterklopf kriegen und dann auch jetzt sich irgendwann fragen, wieso habe ich dann eigentlich die Ausbildung für gemacht.
Naja, und das ist so ein Gefälle, was man irgendwie nicht rauskriegt, ne? Und das ist auch viel ist Angst bei den Kollegen dann da auch.
Das ist ganz, ganz
Unsicherheit, die wissen gar nicht, wie sie das einordnen sollen und wollen sich nicht damit auseinandersetzen. Das ist eine Menge von Hindernissen, das kenne ich. Also kenne ich jetzt auch von anderen Geschichten, die so sagen, da geht es dann gar nicht gut.
Ja, und dann habe ich mich trotzdem nochmal wieder beworben und habe gedacht, naja, guckst du mal. Und dann habe ich mich beworben, weil der Caritas im Kreis Großwelt in der Tagesstätte, die aufgebaut werden sollte. Und das war sehr lustig, weil meine damalige Partnerin, die war Sozialarbeiterin und war auf eine Stelle gegangen, die mein Chef verlassen hatte, mein zukünftiger Chef verlassen hatte. Und hatte dann nur mal so angerufen und gesagt, guck dir die Bewerbung gut an, ne, von der Begründung. Und ich habe den aber auch nachher gefragt, der hat mich nicht deswegen genommen, sondern weil ich ihn überzeugt habe. Da habe ich mich dann beworben und eine Kernfrage war, bist du noch da?
Ja, klar.
Und was kannst du noch schön still zuhören? Meine Güte. Eine Kernfrage war nach den Problematiken. Was ich mir vorstellen kann, was schwierig war. Ja. Was schwierig werden könnte mit dem Klientel in der Tagesstätte. Und ich hatte da ganz viele Vorstellungen von. Ich konnte das wirklich so mit Leben führen, aus der eigenen Erfahrung. Und der hat auch Der hat auch nicht gesehen, dass ich so viele Praktika gemacht habe in der Psychiatrie und das irgendwie so eingeordnet hätte er ja machen können. Und ich habe dem das jetzt nicht so direkt um die Ohren gehauen, ne, dass ich selber erfahren bin, aber meine Erfahrungen dann so da auch mit reingebracht. Konnte mir auch vorstellen, der ist das noch Zuverdienst aufbauen und so. Auf jeden Fall hat er mich dann genommen und interessanterweise war seine Typ, der mich so angemacht hat, also wusste, dass ich selber in der Psychiatrie war, der begegnete mir noch so. Hatte sich auch beworben und der hatte mal zu allem gesagt, gar kein Problem und ich war eben so, ne, problembewusst und das hatte mein Chef überzeugt, weil der dadurch festgestellt, ich kann mich da reinversetzen, ne? Ich kann mich reinversetzen in die Leute, was die für Schwierigkeiten, was sie für Nöte haben könnten, ne? Ohne dass ich das gesagt habe und dann fing ich da an, ohne das jetzt. Und das Interessante war, ich war empfohlen worden von einer Sozialarbeiterin in dem Bereich. Und es stellte sich relativ schnell raus, dass wir zusammen sind. Und dann war das für die nicht mehr innerhalb des Vorstellbaren, dass ich früher Patientin war.
Wie positiven, oder?
Ja, im positiven Sinne, beziehungsweise das wäre ja gar nicht gegangen. Das ist ja auch ein ungeschriebenes Gesetz in gewisser Weise, ne? Dass ich nicht mit potenziellen Kunden zusammen bin. Ne? Also wir haben uns sehr, sehr unterstützt, auch meine Partnerin und ich. Wir haben mal dann die Profis erklärt. Ich habe ja dann die Betroffenen erklärt, weil es manchmal so weiterging. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich dann tatsächlich da geoutet habe, aber eigentlich war das für mich ganz selbstverständlich. Wir sprachen immer von dem gleichen, von unterschiedlichen Sachen anscheinend. Also zum ersten Tag kam jemand, mit dem war ich zusammen in einer Tagesklinik und in verschiedenen anderen Beziehungen. Der sagte, was machst du denn hier? Ich sag, ich arbeite hier. Und dann sagte der, das ist ja schön. So hat er auch nicht weiter gesagt. Und immer wenn jemand kam, den ich kannte, dann sagte ich zu meinem Chef, du, den kenne ich da und daher. Oder dann kam die Frau aus der Hauptfürsorgestelle und sagte, ja, wir kennen uns ja aus der Arbeitstrainingswelt. Und mein Chef dachte, die kennt mich dort als Mitarbeiter. Ne, oder andersrum auch, ich hatte eine Klientin dort, die überlegte immer, wo kenne ich die her? Kenne ich irgendwo her? Und die hat immer bei ihrem betreuenden Personal nachgeguckt. Und dann erzählte ich was von einem Norbert, den ich kenne, der dann später nach Berlin gegangen ist. Ach, du bist eine Freundin von Norbert, daher kenne ich dich. Die hätte mich dann in dieser Ecke gar nicht
verortet da irgendwie, ne?
Verortet, ne? Und das ist so verrückt, wie man dann getarnt ist, ohne es zu wollen, ne? Und ich habe, glaube ich, so nach einem Jahr, glaube ich, habe ich dann, noch nicht mal so lange her, seitdem ich eingestellt war, habe ich dann in der Supervision, habe ich mich genötigt gefühlt, in der Supervision zu sagen, also Leute, ich wollte euch das jetzt mal klar sagen, ne? Ich bin selber Psychiatrie erfahren. Und ich sehe das auch als Gewinn und ich bin auch nicht betroffen in dem Sinne, ich habe keine Medikamente, ich habe keine Symptome, ich fühle mich gesund, ich bin vielleicht ein bisschen mal emotional und da muss auch jetzt keine Rücksicht drauf genommen werden. Und das war aber für die Supervisoren haben mir das dann nachher noch so geschildert, das war für die irgendwie, dass ich mich anbiete als Patientin oder als Klientin. Und darum habe ich das ja nicht gesagt. Ich wollte nur sagen, ich habe eine zusätzliche Qualifikation. Da hatte ich zwar keinen Schein drüber, aber ich war mir sehr bewusst darüber, was das für eine Qualifikation ist. Und ich musste dann in der Folge sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was ich so sage. Das Thema Missbrauch, oh Gott, dann habe ich jemanden so behandelt, weil ich dachte, das ist ein Missbraucher oder so, sondern das war ein ganz anderes Thema, da ging es um Kochen oder was. Also das war ein bisschen schwierige Situation, bis ich dann wieder das Gefühl hatte, ich habe wieder richtig Boden unter den Füßen als Kollegin. Gab ein Gespräch mit meinem Chef, wo der dann sagte, so, ich weiß gar nicht, wie ich da eingestellt habe, du kannst ja nicht mal das und das gefälligst an Emotionen zu Hause und weiß nicht was alles. Da ging es richtig heftig zur Sache. Dass ich da 11 Jahre war, und gearbeitet habe und das mit
11 Jahre hast du da gearbeitet.
Ja, das spricht ja dafür, dass ich da schon irgendwie Fuß gefasst habe.
Ja, und
also ich bin jetzt auch nicht aus Not irgendwie habe ich da aufgehört, sondern es war eine ganz klare Entscheidung. Natürlich so, ne, in dem Zusammenhang kam irgendwann auch so ein Satz von meinem Chef, wahrscheinlich überforderst du uns wieder alle oder du möchtest gerne gerne 1:1 dialogische Konzepte hier umsetzen. Also da gab es immer mal so diese Spannungsfelder, auch wenn man sagt, wenn man beim Trialog, ja, du sitzt ja im Fleischtopf der Psychiatrie, ist ja klar. Ne? Und ne, das war so, da auch so ein Spannungsfeld. Und dann habe ich halt 2009 habe ich die Trainerausbildung gemacht und da war ich, danach war ich noch bis Ende 2009 in Arbeit auch, bei der Caritas.
Wir müssen jetzt
habe mich
mal,
aber auch erst nicht drüber nachgedacht, dass ich jetzt da kündigen oder aufhören würde oder so. Und das hat sich dann aber so ergeben, dadurch, dass ich ein Angebot hatte, in Köln SM zu machen und sowieso mal überlegt habe, wie könnte meine Firma heißen, Lebensart, die uns zu leben, uns zu überleben, so, ne? Und dann hat sich das so rauskristallisiert. Und dann 2010, am 15. Februar, habe ich dann meinen Laden gegründet. Ja, es ist.
Aber da hast du jetzt nicht als Ergotherapeutin, sondern wirklich schon direkt in diesem Ausbildungskontext gearbeitet, ne? So habe ich doch richtig
also
verstanden.
Also, genau, ich habe noch eine Förderung gekriegt im ersten Jahr, und dann musste ich den Businessplan einreichen. Das war erstmal so schon ein gewisses Risiko. Und dann hatte ich aber, also wir hatten da die AGPR noch im Hintergrund als Veranstalter. Ja, wir eigentlich nichts mehr gemacht haben als die von mir entworfenen Zertifikate und so. Dann hinterher habe ich die auch ausgegeben, um die Verträge abzuschließen, um die Rechnung zu stellen. Also dieses ganze Material und alles, das haben wir selber zum Teil bekommen. Das war aber noch sehr rudimentär und ich habe das dann immer über dem angepasst, was wir brauchten. Und jetzt mittlerweile, seit 2013, ist das ja zertifiziert nach AZAV und da hat man natürlich einen Haufen Formblätter und Nachweise und eine Struktur und eine Infrastruktur und nochmal ein großes unternehmerisches Risiko, wir dann ab 2011 in allen Räumen in Münster anzumieten. Ich hatte da 2010 eine Tagung gemacht. Also ich habe in der Zwischenzeit ganz viele Sachen gemacht, die ich eigentlich gar nicht kann. Aber dabei gelernt, die zu machen. Gut, ich hatte jetzt bei der Caritas verschiedene Ausstellungen auch gemacht. Ne? Ich habe natürlich als Ergotherapeutin auch immer mehr gemacht, als ein Ergotherapeut so an sich macht. Ne? Ich war einfach engagiert. Ne? Ich wollte, dass wir zusätzlich noch Ausstellungen machen oder dass wir in der Ergotherapie auf was hinarbeiten, dass man dann hinterher zeigen kann. Und zwar nicht nur in der Einrichtung, sondern draußen in der Stadtbücherei. Und zwar nicht mit einer Rede vom Geschäftsführer auch, der durfte auch was sagen, aber wir haben dann selber auch geredet. Ich habe nicht meine Teilnehmer ausgestellt, sondern ich habe mit meinen Besuchern ausgestellt, zusammen. Wir haben eine Ausstellung gemacht, da war ein Nachbar dabei, das hieß dann Nachbarn und Besucherinnen. Also die Besucherinnen wurden dann in eine andere Bedeutung versetzt, die Besucherinnen der Tagesstätte in Besucher, die einfach willkommene Gäste sind überall. Ne? Und, das haben wir, glaube ich, ganz schön gemacht. Ja, da gab es viel,
deine,
wo ich sagen muss, ich habe da schon sehr inklusiv gearbeitet.
Die Tätigkeit oder vielleicht die unternehmerische Tätigkeit, ich weiß nicht, wie du das selber bezeichnest, jetzt bei Lebensart oder mit Lebensart, da bist du ja auch in eine ganz anders in Erscheinung getreten, so innerhalb der Psychiatrie-Szene, denn so Ausbildung von Genesungsbegleitern, aber auch von anderen Ausbildungsinhalten, die ja da waren oder Veranstaltungen, wie auch immer man das nennt, die haben ja nochmal, ja ich sag mal, das war ja deutlich mehr öffentlich jetzt als die Arbeit jetzt in der Tagesstätte, das wie war das so was, was du wolltest, was gut war für dich, da nochmal vielleicht auch ja, mehr Kante, mehr Konturen zu zeigen? Ja. Denn das war ja so oder ist ja so, also, nach wie vor. Ne?
Ja, ich habe angefangen, so Kante und Kontur zu zeigen, auch schon in der Tagesstätte. Ich habe zum Ende hin noch einen öffentlich ausgeschriebenen oder beworbenen Vortrag gemacht über meine Genesungsgeschichte, sozusagen als Abschiedsgeschenk. Und ich habe vorher auch eine ganze Seite über das zum Thema Trialog, wo auch meine Vorgeschichte, ne? Fängt an mit, würden Sie jemanden einstellen, Hand aufs Herz, würden Sie jemanden einstellen, der selber in der Psychiatrie war. Das hat damals meinem Chef auch nicht so gut gefallen. aber für mich war das in dem Zusammenhang, dass ich Trainerin war von Ex-In, war das schon eine Übung, aber auch eine Voraussetzung. Wenn ich anderen das zumute, wenn ich anderen das zumute, offen mit ihrer Psychiatriegeschichte voranzugehen, in den Beruf zu gehen, dann muss ich ja selber dazu in der Lage sein, dazu stehen können. Also ist für mich meine Haltung. Ich kann jetzt nicht jemanden anderen oder auch jemanden mit einer Psychiatrieerfahrung überhaupt in die Psychiatrie zurückzuschicken. Ich weiß nicht, ob ich das so machen würde, wenn ich selber nicht gemacht hätte, als reiner Profi. Ja, also da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen will. Ich weiß, dass ich dieses Spannungsfeld auch kennengelernt habe. Ja. Weil diese Öffentlichkeit, es war manchmal ein bisschen, ich habe mich gewehrt gegen so Zuschreibungen. Ich kriegte dann schon mal eine Anfrage, machst du da einen Vortrag und dann kriegte ich ein fertiges Programm, wo dann drauf stand, die Zukunftsperspektiven der Gemeindepsychiatrie aus der Sicht der Psychiatrieerfahrung, wo drunter ist Lebensalter. Und das wollte ich nicht, weil ich bin nicht die Psychiatrieerfahrung. Und ich möchte auch nicht darauf reduziert sein, weil ich bin auch 12 Jahre, habe ich als Profi gearbeitet, als Ergotherapeut und als gestandener Ergotherapeut und viele Dinge gemacht unter dir. Und ich werde immer dann ärgerlich, wenn man mir irgendein Label gibt oder eine Rollenzuschreibung, ne, so wie eine Psychologin, die extrem mit begleitet, die sagte dann zu mir irgendwann so, ja, aber du bist ja auch Betroffene. Und dann sagt sie wieder, aber du hast auch die Trainerausbildung aus der Profirolle gemacht und dann wenn Leute sich das dann immer so drehen, wie gerade passt, das ärgert mich kolossal und dann schlage ich auch zurück. Also dann schlage ich zurück im Sinne von, ne, ich mache den Vortrag dann so, dass er das implizit mit rüberbringt, dass so etwas nicht geht. Damit habe ich mich vielleicht auch nicht immer so beliebt gemacht, aber das ist ja auch, glaube ich, nicht unbedingt so der Sinn der Sache. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der dazugehört. Also ich bin kein Psychiaterbäscher oder ich bin kein Psychiatrieverurteiler. Ich weiß, dass viele Menschen, die da sitzen in meinen Kursen, inklusive ich wahrscheinlich auch wenn es nicht die beste Behandlung war, dass ich hier noch sitze, weil es die Psychiatrie und so ein System gibt. Und weil es vielleicht keine besseren Alternativen gibt, muss es die Psychiatrie dafür noch geben. Aber das ist dann vielleicht nochmal ein anderes Thema.
Ja.
Aber ich sehe auch, dass es sehr deutliche Unterschiede gibt. Ich bin manchmal in so einem, bei Facebook in so einem Pflegeforum und da finde ich dann einen Pfleger aus Thüringen, die sind extrem tapfer, dass sie sich da zu Wort melden und sagen, wie es gerade bei ihnen auf den Stationen abgeht oder welche Themen da wichtig sind. Es hängt immer an den einzelnen Personen, da wo sie wirken. Und deswegen auch ein Genesungsbegleiter wird auch nicht die Psychiatrie verändern, aber vielleicht an der Stelle, wo er tätig ist, ein Stück verändern in der Beziehung zu dem Patienten.
Ja.
Und vielleicht ändert sich darüber etwas. Ne? Das ist ein komplexes Thema, kann man gerne
erleben. Eine Frage interessiert mich, das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. War das deshalb auch, also und zwar deshalb, weil ich meine ich damit, dass du da nicht in so eine Rolle oder Schublade reingedrängt werden willst, schon gar nicht von anderen, dass das deshalb auch wichtig war, so ein, wie du eben schon mal sagtest, so ein eigenes, so eine eigene Zertifizierung da zu erreichen, weil du da auch einen besonderen, ja, eine besondere Qualität, ich sage jetzt mal von Lebensart oder von dir, auch siehst, diese Multiperspektivität oder wie auch immer, Vielstimmigkeit oder wie auch immer man das nennen mag, das zu vermitteln?
Ja, ich bin ja seit 84 auch Angehörige von einer psychisch kranken Schwester, ne? Also den Blickwinkel glaube ich tatsächlich auch. Was mir wichtig ist zu vermitteln, habe ich vielleicht auch, ne, wir hatten ein Modul vorzubereiten, das heißt Recovery der eigenen Genesung Geltung zu verschaffen oder im Genesungsweg Geltung zu verschaffen. Und das habe ich auch ein bisschen ernst genommen. Und ich hatte einen Genesungsweg und der war nicht ohne. Und ich habe das, was X-In letztendlich darstellt oder will, ich habe das gemacht, bevor überhaupt Leute über X-In nachgedacht haben. Und bin an manchen Stellen immer wieder so da dran gestoßen, dass diese Zusammenarbeit, diese Kooperation, diese Augenhöhe noch gar nicht da ist. Ich habe mich immer wieder hören sagen, Emanzipation sieht für mich anders aus. Und ich war es einfach gewohnt, ernst genommen zu werden und wirklich auf Augenhöhe zu arbeiten. Und bin es gewohnt, dass ich mir das selber erarbeitet habe und dass mir nicht jemand, also ich habe so das Gefühl, dass ich bin nicht von denen erschaffen worden. Und das ist eine Beleidigung. Es ist einfach ein Weg, den ich schon alleine gegangen bin. Und ich mache ja im Grunde nichts anderes, als das Curriculum umzusetzen und mich so zu emanzipieren, dass ich sage, ich bilde selber auch Trainer aus. Und ich finde, an manchen Stellen ist es eben auch ein Konstrukt, ob ich jetzt der Profi oder das bin oder nur das eine oder das andere. Und ich glaube, auch mit einer Doppelrolle, wie ich sie habe, lebe ich etwas vor. Oder eine Dreifachrolle. Oder mit dem, wie ich mich emanzipiert habe, lebe ich etwas vor. Nicht umsonst sind ganz viele Leute, die aus meiner Schule kommen, bundesweit auch als Trainer tätig. Vielleicht haben sie da auch so ein Stück, natürlich auch Emanzipation von mir, nötig gehabt erstmal, aber vielleicht auch ein Stück mehr Emanzipation mit auf den Weg gekriegt, als manch ein anderer. Und ich bin keinem dankbar. Also ich habe das vielleicht auch ein paar Mal so oft gesagt, so, Leute, ich bin froh, dass ich auch nicht dankbar sein muss. Ich kann gegenüber bleiben. Nur als Gegenüber war ich denen nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass sie das anerkennen können, was ich erreicht habe. Und da habe ich lange drum gerungen, um diese Anerkennung. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, um zu erkennen, was jemand geschafft hat, muss man auch ein bisschen davon kennen. Ne? Also wir haben das selber auch in dem Buch mit Erkennen, Anerkennen und so auch geschrieben. Das habe ich denen auch mal geschrieben, dass es schon tatsächlich schwierig ist, aus meiner Warte anzuerkennen, was sie da geschaffen haben für die anderen. Aber umgekehrt es eben auch schwierig ist, anzuerkennen, dass ich dann eine Leistung erbracht habe. Oder auch jetzt anzuerkennen, dass diese ganze Ex-In-Bewegung wäre ja viel kleiner, wenn ich nicht meine Stelle gekündigt hätte, diese Firma gemacht hätte. Und wirklich, ne, in einem 10-Jahres-Projekt steht, dass ich Ex-In am Anfang, wie man heute sagen würde, virulent verbreitet hat. Ne, also ich war eine von denen, die das virulent verbreitet hat. Und auch ohne Wenn und Aber und immer wieder auch dran geblieben ist, dann wieder ein Netzwerk zu schaffen, wieder Stellen zu hinterfragen, wieder Praktiken stellen. Wir haben ja bei Null angefangen in NRW. Und dann sind ja die Teilnehmer auch Multiplikatoren gewesen und geworden. Und nachdem ich 2013 selber als Erste zertifiziert wurde nach AZAV und meine eigenen Trainer ausgebildet habe, danach habe ich so viele Genesungsbegleiter ausgebildet, wie sonst keiner bundesweit oder auch in NRW gar nicht. Und wenn es die gar nicht geben würde, also wenn ich mir das hätte verbieten lassen, dann gäbe es auch für manche Forschungsprojekte gar nicht genug Leute. Oder ne? Also es ist einfach, da wird so mit zweierlei Maßstäben gemessen. Auf der einen Seite, ja, die macht was ganz anderes, auf der anderen Seite brauchen wir aber diese Teilnehmer auch. Und ich kann nur immer wieder sagen, ja, ich arbeite auf der Grundlage des Curriculums. Ich möchte jetzt aber auch nicht 3 Monate warten, bis mir jemand mein Zertifikat schickt oder jemand, der viel weniger Ahnung oder Erfahrung hat, mir sagt, ob mein Kurs jetzt zu zertifizieren ist. Ich bin ganz froh, dass ich einmal im Jahr jemanden von einer unabhängigen Stelle habe für Pomptuff Nord, ne, der meine Qualität zertifiziert, dem ich nachweisen muss, dass ich gut arbeite, dass ich Leute in Arbeit bringe, dass ich hohe Qualitätsstandard habe, dass meine Trainer fortgebildet sind, dass sie sich miteinander fortbilden und dass wir gut geeignet sind. Also das, ne, das ist überprüfbar, ist objektiv überprüfbar. Ich glaube, eine Kritik an der Szene ist tatsächlich insgesamt in der Szene, in der Psychiatrie, in diesem Bereich, wir schreiben zusammen Bücher oder wir machen Tagungen, ne, da gibt es einfach so, da läuft ganz viel über Beziehung, persönliche Beziehungen und so, und ne, wie stehen wir zueinander und auch über Sympathie. Ne? Und dann gibt es halt immer wieder neue Trends, dann ist mal der wieder gefragt, dann ist mal der wieder gefragt. Und inzwischen bin ich auch ganz froh, dass es so viele verschiedene Experten aus Erfahrung gibt, die man dann so Tagungen einladen kann oder die Bücher schreiben oder die dann breit aufgestellt dann auch so das Bild darstellen.
Aber dann verstehe ich dich richtig, dass und ich kann das extrem gut nachvollziehen, dass du so mit deinem Weg jetzt da auch noch eine weitere also Trainerausbildung und überhaupt Ausbildung zu machen, im Grunde genommen die Bewegung stärkst, weil das war immer so meine Außenwahrnehmung, dass die Genesungsbegleiter, aber auch überhaupt die Psychiatrie erfahrenen, sich eigentlich bündeln sollten und da eben, um noch mehr Kraft und Stimme zu haben, aber durch so eine, ja, Differenziertheit, sage ich jetzt mal, scheint mir manchmal auch die Stimme da leiser zu werden oder die Bewegung geschwächt zu werden. Aber du siehst es anders. Du sagst, nee, es ist eigentlich eine Verstärkung, eine Bestärkung der Bewegung.
Ja, ich lege ja auch das Prinzip der offenen Türen. Ne? Aber es gibt halt Organisationen, ne? Da wird so bestimmte Leute, die was zu sagen haben, da wird so die Haltung. Aber es ist ganz sensibel, Und ich glaube, ich kann auch nur in Zusammenarbeit gehen mit Menschen, die Kritik auch ertragen. Die man auch, da kann auch öffentlich kritisieren, die haben mich auch schon öffentlich schlecht gemacht, aber es geht ja darum, öffentlich sagen zu dürfen, die sagen, aber die machen nicht. ja? Und wenn das jemand nicht aushält, dann wird es schwierig. Ich denke so, es ist zumindest jetzt gesagt und geschrieben, auch im Kontext von uns in Deutschland, dass ich gerne mit allen, dass sich eine bunte Vielfalt von Vertretungen, von Experten aus Erfahrung wünschen, die miteinander arbeiten und wir arbeiten auch zusammen an den Standards für das EU-Projekt, also für EU-weite Standards, für die Gesundheitsbegleiter. Wir entwickeln ein paar Module, wir gucken, was geht, aber das ist natürlich auch so auf der anderen Seite. Wenn jetzt eine XM-Ausbildung Basis sein soll für Standards, die europaweit gelten, dann muss man eben auch dieses Curriculum zur Verfügung stellen für europaweit. Und da muss man mal gucken, ob welches Produkt dann zur Verfügung gestellt wird. Dann ist es ist tatsächlich so, dass insgesamt glaube ich, dass ich bin Mitglied in der DGSP, DGBS, im GPE, im Angehörigenverein. Also es gibt ganz viele Vereine, wo ich Mitglied bin, Ergotherapeutenverein. Und ich sehe überall, in all diesen Vereinen sehe ich tatsächlich auch ne, dieses übliche sich aufeinander beziehen oder auf Menschen beziehen, die sich untereinander lieb sind und grün sind. Es sollte auch ein bisschen mehr Kontroverse geben. Oder ein bisschen mehr scheinbar Fremdartiges. Ich kann es auch manchmal gar nicht greifen. Dann frage ich mich dann, warum ich keine Antwort kriege in Bezug auf ein Peer-Projekt beim Dachverband Gemeindepsychiatrie. Und dann kriege ich hinterher raus, dass man denkt, ich wäre ja auch bei uns in Deutschland oder dass man jetzt mitgekriegt hat, ja, ich hätte auch. Da passieren dann Dinge im Hintergrund, wo ich dann noch nicht mehr drüber spekulieren darf, weil ich dann ja einen Verfolgungswahn habe. Es ist so, als Ex-Betroffener immer heikel, Verschwörungstheorien dann aufzustellen. Mache ich auch nicht so gerne. Ich versuche mal, Menschen dann gerade ins Gesicht zu gucken und zu sagen, so, was ist das jetzt hier eigentlich? Und leider ist es so, das ist meine Erfahrung auch in den letzten Jahren gewesen, Klaus, dass wenn ich Profis anschreibe, namhafte Profis, die kriegen immer Antwort, wenn ich die irgendwo für gewinnen will. Also für eine Tagung oder so, oder Lesung oder für ein Infoabend oder sonst was. Dann kriege ich sofort Antwort. Wenn ich irgendwas kritisch hinterfrage, in einer Runde von Profis und Betroffenen, dann gibt es immer maximal vielleicht einen Betroffenen, der antwortet. Die Profis antworten nicht, die tragen keine Konflikte aus. Also da ist es verallgemeinert, das habe ich oft erlebt. Ich habe mal, das letzte Mal war dann tatsächlich, dass mir Sibylle Prinz geantwortet hat als Einzige.
Ich habe jetzt ganz viel von dir gehört und ganz viel von dir erfahren und dafür möchte ich dir auch wirklich von Herzen danken, weil das für mich überhaupt nicht selbstverständlich ist und schon gar nicht hier so in so einem Format hier, das überhaupt auch zu erleben. Also vielen Dank erstmal an der Stelle. Und ich würde dir aber gerne abschließend, für heute zumindest abschließend, auch nochmal die Frage stellen. Du hast ja gesagt, Schreiben und auch Kunst war ja auch für dich auch irgendwie immer schon Thema. Wie war das und ist das denn mit Musik? Hast du da irgendwie Musik, die dich, du weißt ja, wir haben in unserem Podcast auch immer am Ende Musik, aber unabhängig jetzt von der Musikrichtung, die wir da haben, ist das was, was dich ja beschäftigt, was dir wichtig war, ist oder Phasen hattest, wo das so war?
Ja, immer wieder. Ich habe unlängst noch eine Sendung, hätte ich fast gesagt, ein Online-Programm gemacht, das hieß Hast du Töne? Und da haben sich dann auch Leute zugeschaltet, auch viel Genesungsbegleiter aus ganz Deutschland. Da haben wir uns über Musik ausgetauscht und da kann man ganz wunderbar immer Videos teilen. Jetzt würdest du mich in Verlegenheit bringen, wenn du mich fragen würdest, was in deinem Lieblingslied? Im Moment habe ich immer ein Gebet, was ich singe. Ich singe tatsächlich auch manchmal Gebete, ein Heilungsgebet. Ich mag sehr viel Musik und wurde geprägt von unterschiedlichen Menschen da. Und dann merke ich auch manchmal so, dass ich einiges übernehmen konnte und sich einiges gehalten hat und einiges dann wieder neu entdeckt ist. Aber jetzt ein Lied, was ich im Moment unheimlich gerne höre, auch zusammen mit meiner Frau, das ist von Hannes Wader.
Ach, ja.
Und Hannes Wader habe ich meinem lieben Kollegen Markus zu verdanken, der uns da nochmal eingeladen hat zu einem der letzten Konzerte nach Greven. Der ist auch bei uns Trainer. Den
Ja.
grüße ich dann auch an dieser Stelle, wenn das gesendet wird. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir haben
Aber bei
uns
Hannes war das
gern.
schon.
Und ja, das Lied für dich, das ist ein Lied, was mir sehr gut passt und was auch so zu mir und meiner Beziehung passt von Hannes Wader. Ich weiß nicht, ob das,
Ja,
da
ich
geht es
habe
um.
Hannes war da auch noch vor, ist ein bisschen her, aber noch mal hier in
Ja.
Aachen gesehen und den praktisch nach 40 Jahren noch mal am selben Ort und so. Finde ich,
Ja.
fand ich und finde ich immer auch noch super. Wir haben ja auch Degenhardt in einer Podcast-Folge gehabt. Also
Ja.
Hannes war da.
Hannes
Interessant.
Wader auch wirklich nur mit bestimmten Liedern.
Ja,
Ich mag
ja.
auch einige von den politischen Liedern oder die man sowieso kennt. Aber das ist so ein Lied, das erzählt einfach so eine Geschichte. Das erzählt so ein Stück Beziehung. Und wir singen das auch manchmal abends zusammen. Wir können das schon
Schön.
auswendig. Und es ist auch gar nicht so, dass es sich reimt. Aber hör es dir mal an.
Ja,
Das ist wirklich sehr
gerne.
schön.
Ja,
Nutzen
schön.
wir die Zeit, indem wir sie einfach verschwenden,
Ah
sage ich
ja,
mal.
okay. Hi Bernd. Mensch, heute mal wieder livehaftig hier. Freut mich. Nachdem wir ja letztes Mal ein bisschen Konserve, ist ja heute wieder mehr, na, direkt am Mikro und dann noch eine Extraausgabe. Ich bin ganz gespannt, was da kommt.
Live ist ja auch viel schöner. Hi Klaus, liebe Zuhörer. Ein Podcast außer der Reihe bringt mich dazu, auch ein wenig aus der Reihe zu tanzen. Daher gibt es heute keinen Musiker und keine Gruppe, zu der ich mich auslasse, sondern ausnahmsweise einen Song. Einen alten Song. Uralt sogar. Ich hatte vor wenigen Tagen Geburtstag. Daher ist Alter vielleicht gerade mein Thema. Aber das geht vermutlich einigen Zuhörern ebenso. Allerdings überdauert gute Musik ja das Alter und hat immer ihre Bedeutung. Der Song, um den es geht, ist ein Klassiker des psychedelischen Garage Rocks. Die Eltern, schon wieder dieser Bezug, werden ihn noch von früher kennen. Erschienen ist der Track 1966 und stieg bis auf Platz 5 in den Billboard-Charts. Angeblich kam dem Sänger und Gitarristen John Byrne der Gedanke, den Song zu schreiben, als Schüler in einer Unterrichtsstunde, in der es um Psychosen und Neurosen ging. Titel des Songs: Psychotic Reaction. Die Band hieß Count Five und stammte aus San Jose in Kalifornien. Psychotic Reaction blieb der einzige Erfolg der Count Five. Der Song gilt heute als ein Klassiker der Rockgeschichte und wird von der Rock'n'Roll Hall of Fame als einer der 500 besten Songs aller Zeiten gelistet. Er besitzt Elemente des Garage Rocks, der Psychedelia und des Punk. Kurz, hart, repetitiv und mit dem Einsatz des Fasspedals. Der Rockkritiker Lester Banks stand so sehr auf dem Song, dass er den Titel für eine Buchveröffentlichung verwandte. Psychotic Reaction und Carburetor Dung. Überaus lesenswert, wenn man sich für Rockmusik interessiert. Die Bedeutung des Songs lässt sich daran erkennen, dass er bis heute immer wieder gecovert wurde. Tom Petty spielte ihn gern auf seinen Konzerten. Es existiert eine Version der Residents, die Cramps spielten ihn live, ebenso wie Television. Außerdem die Fastones, die Vibrators, Bretton Woods und noch jede Menge andere Künstler. Darüber hinaus wurde er immer wieder in Filmen eingesetzt, zum Beispiel in Drugstore Cowboy und Less Than Zero und im Videospiel Battlefield Vietnam. Apropos Cramps. Die Cramps spielten auf einer ihrer ersten Tourneen, genauer gesagt am 13. Juni 1978, einen Gig in der psychiatrischen Klinik Napa State Mental Hospital. Ausschnitte dieses Konzerts kann man auf YouTube sehen. Psychotic Reaction stand damals allerdings nicht auf der Setlist. Okay, so viel dazu. Hören wir zum Abschluss den Klassiker im Original. Hier sind die Count 5.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie, die Extra-Ausgabe mit einer extra großen Lebensgeschichte und einem großen Song. Am Ende dieser Episode heute möchte ich Sigrid noch etwas nachrufen. Sigrid ist heute vor einer Woche gestorben. Sie war ein großherziger Mensch, Ärztin und Psychotherapeutin mit einer starken Neigung, sich für die Lebensgeschichten einfacher Menschen zu interessieren und besonders diesen auch die Möglichkeit psychotherapeutischer Unterstützung zu geben. Sie ist meinem Herzen in den letzten Jahren nahegerückt. Ich weiß, dass sie diesen Podcast sehr gerne gehört hat. Das geht jetzt nicht mehr. Irvin D. Yalom, ein bekannter Psychoanalytiker, hat mit seiner Frau Marilyn Yalom, Literaturwissenschaftlerin, ein bemerkenswertes Buch veröffentlicht. Unzertrennlich, über den Tod und das Leben. Darin zitiert Irvin Yalom am Schluss den Schriftsteller Wladimir Nabokov mit dem Satz: Die Wiege schaukelt über einem Abgrund und der platte Menschenverstand sagt uns, dass unser Leben nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels ist. Bis dahin.